ARD. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Hamburg heute. Mein Name ist Tanja Richter und wir sprechen in dieser Folge über sogenannte Reichsbürger. Da laufen ja momentan bundesweit Prozesse. Am Oberlandesgericht hier bei uns in Hamburg muss sich seit heute ein Mann aus dem Kreis Segeberg verantworten. Er soll die Reichsbürgergruppe unterstützt haben, die angeblich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach entführen und dann die Bundesregierung stürzen wollte. Was der Mann zu diesen Vorwürfen gesagt hat und warum er mit einem Segelschiff zum russischen Präsidenten fahren wollte, das hört ihr gleich. Außerdem sprechen wir über Übergriffe auf Politikerinnen und Politiker. Da liegen meiner Kollegin jetzt nämlich Zahlen zu Hamburg vor. Das und mehr sind unsere Themen an diesem 27. Mai. Los geht's.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Reichsbürger, so nennen sich ja Leute, die die Bundesrepublik Deutschland nicht anerkennen und auch unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung ablehnen. Und momentan geht's ja immer wieder um sogenannte Reichsbürger. Mehrere Prozesse laufen ja bundesweit gegen mutmaßliche Reichsbürger. Und bei allen geht's um Umsturzpläne der Bundesregierung. Jüngst sehr viel berichtet wurde ja über die Gruppe rund um den Prinzen Reuß. Außerdem läuft noch ein Prozess in Koblenz gegen eine weitere mutmaßliche Reichsbürgergruppe. Diese Gruppe wollte laut Bundesanwaltschaft Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach entführen und dann sollte ein Schauspieler den Bundespräsidenten oder den Bundeskanzler imitieren und live im Fernsehen verkünden, dass die Bundesregierung abgesetzt sei. Und genau um diese Gruppe geht's heute in diesem Podcast, denn am Oberlandesgericht in Hamburg, da ist heute ein Prozess gegen einen mutmaßlichen Unterstützer dieser Gruppe losgegangen. Der Mann kommt aus Bad Bramstedt und ihm wird vorgeworfen, eine terroristische Vereinigung eben unterstützt zu haben. Ecke Spanner, du warst ja heute bei dem Prozess. Was hat der Mann denn zu den Vorwürfen gesagt?
Er hat das eigentlich weitgehend gestanden. Also er hat gesagt, ob das jetzt wirklich eine terroristische Gruppe war, dazu würde er jetzt nichts sagen wollen. Da klang so eine gewisse Distanzierung irgendwie an. Aber das, was ihm konkret vorgeworfen wird, das hat er gestanden. Das ist im Wesentlichen, dass er halt Kontakt hatte zu dieser Gruppe. Er war dann in irgendwelchen Chatgruppen unterwegs. Sie hatten dann so illustre Namen wie Deutsches Reich intern und hat halt da den Kontakt aufgenommen, hat dann immer viel an so Telefonkonferenzen teilgenommen mit anderen Mitgliedern dieser Gruppen. Und haben wir da konkret über Umsturzpläne gesprochen. Also zum Beispiel ging es dann um die Frage, wie man die konstituierende Sitzung durchführt nach der geplanten Machtergreifung. Und er soll dann da selber auch irgendwie überlegt haben, welchem Ort das stattfinden kann oder ob er jemanden kennt im Bekanntenkreis, der so sehr charismatisch ist und sich vielleicht als neuer Reichskanzler eignen würde. Also an solchen Fragen hat er durchaus mitgewirkt. Und dann hatte er selber persönlich auch noch einen sehr illustren Plan, muss man sagen. Er wollte nämlich zusammen mit einem anderen seiner Kumpels da mit einem Segelboot über die Ostsee fahren nach Kaliningrad. Da wollten sie dann ins russische Herrschaftsgebiet rein, wollten sie von der Marine aufgreifen lassen. Und wenn sie aufgegriffen werden, wollten sie sagen, wir wollen mit Präsident Putin sprechen, wollten dann in den Kreml gebracht werden und mit Putin persönlich darüber beraten, wie der das neue Deutsche Reich dann anerkennt und unterstützen könnte.
Wie ist er denn überhaupt zu dieser Gruppe gekommen?
Es war wohl so, dass er in der Corona-Pandemie-Zeit da irgendwie so reingerutscht ist. Also er sagt von sich selber, er hätte immer schon ein sehr ausgeprägtes Interesse an Geschichte gehabt, hat sich immer schon sehr vor allem für Preußen und das Deutsche Reich interessiert, war da auch immer schon so ein bisschen ja in Chatgruppen unterwegs. Und in der Corona-Zeit hätte man sich ja nicht treffen können mit niemandem, da wäre halt irgendwie zu Hause immer mehr in solche Chatgruppen reingegangen und hätte da halt Kontakt dann so bekommen. Und dann sagt er selber, ist er immer tiefer da so reingeraten in diese Gruppen, in diese Szene.
Und was sagt er heute dazu?
Also heute distanziert er sich davon. Er hat gesagt, dass ihm jetzt in der Untersuchungshaft, die ist er seit November inhaftiert, so ein bisschen was klar geworden ist und hat gesagt, heute möchte ich mit dieser Szene eindeutig nichts mehr zu tun haben.
Wenn man das so hört, Umsturzpläne, das klingt ja alles erstmal absurd und irgendwie auch verwirrt. Aber Reichsbürger, das hat ja die Bundesinnenministerin auch neulich nochmal ganz deutlich gesagt, das sind Terrorverdächtige. Was hat der Mann aus Bad Bramstedt denn heute für einen Eindruck auf dich gemacht?
Also seit dem ersten Anschein nach heute, finde ich, war das erstmal so ein ganz unauffälliger, ganz normal wirkender älterer Mann. Der ist 66 Jahre alt, hat irgendwie so einen grauen Bart, ist irgendwie jemand, der sich selber als Familienmensch bezeichnet, hat Kinder, hat Enkelkinder, so, das ist so sein Kosmos. Aber dann ist es auch so, dass auf seinem Computer zum Beispiel bei der Durchsuchung ganz viele Bilder von Hakenkreuzen und so gefunden wurden. Und er sagte dann selber so, nee, er sei kein Rechter. Da wurde aber von der Richterin dann natürlich gefragt, okay, Sie sagen, Sie sind kein Rechter, aber Sie haben hier ziemlich viele Bilder von Hakenkreuzen, das passt ja nicht zusammen. Warum haben Sie denn solche Bilder dann? Und da hat er dann wieder so ein bisschen so rumlaviert, fand ich so mit, naja, geschichtliches Interesse und so. Also, aber man hat so ein bisschen den Anschein, dass er so nach außen hin so ein bisschen harmloser wirkt, als er eigentlich war. War so mein erster Eindruck.
Was droht ihm denn eigentlich bei einer Verurteilung?
Da drohen ihm tatsächlich mehrere Jahre Gefängnis. Also auf Unterstützung einer Terrorgruppe stehen bis zu 10 Jahre Gefängnis.
Wie geht's denn jetzt in dem Prozess weiter?
Es geht so weiter, dass jetzt natürlich viele Zeuginnen und Zeugen geladen werden. Und dann ist das Interessante eigentlich, auch das Relevante, dass jetzt in diesem Prozess überhaupt erstmal festgestellt werden muss, dass es eine Terrorgruppe war. Mhm. Er ist ja angeklagt wegen Unterstützung dieser Terrorgruppe und du kannst nur eine Gruppe unterstützen, die auch eine Terrorgruppe ist. Also muss jetzt erstmal überhaupt das ja ermittelt werden, ob das so ist. Es gibt ja schon so ein paar andere Prozesse in Frankfurt und Koblenz, ja. Aber das sind erstmal sowieso ganz andere Prozesse. Die können das gar nicht für Hamburg mitentscheiden und da muss auch wirklich jedes Gericht für sich nochmal gucken, ist das eine Terrorgruppe, ja oder nein? Und davon hängt es dann ab, ob er wegen Unterstützung verurteilt wird oder nicht. Und da werden natürlich viele Sachverständige, viele Ermittler, sicherlich auch Fachleute von Verfassungsschutzämtern gehört werden müssen.
Dankeschön, Ecke.
Sehr gerne.
Ihr erinnert euch sicherlich an das Video von jungen, feiernden Menschen auf Sylt, die auf einen Song Nazi-Parolen grölen. Haben wir vorige Woche ja auch länger in diesem Podcast drüber gesprochen. Seitdem dieses Video bekannt ist, werden immer mehr solcher Fälle gemeldet. Auch auf dem Schlager-Move soll eine Gruppe Leute zu Gigi D'Agostinos L'amour toujours den Hitlergruß gezeigt und Ausländer rausskandiert haben. Das war auf Höhe Pinnersberg auf St. Pauli, so die Polizei. Sie sucht jetzt Zeugen und ist besonders an Video- und Tonaufnahmen des Vorfalls interessiert. Die Ermittlungen führt im Übrigen der Staatsschutz. Ja, und in knapp 3 Wochen, da geht's ja los. Fußball-Europameisterschaft, auch hier bei uns in Hamburg. Zehntausende Leute kommen deshalb nach Deutschland. Und damit alle Fußballfans in dieser Zeit auch verlässlich online sein können, wollen die großen Netzbetreiber das Handynetz ausbessern. Das haben die Telekom, Vodafone und Telefonica O2 bekannt gegeben. Sie wollen unter anderem neue Glasfaserkabel verlegen, aber zum Beispiel auch 5G-Sender auf den Fanmeilen, wie ja bei uns auf dem Heiligen Geistfeld aufstellen. 2 Wochen mehr und dann ist ja Europawahl und wir hier in Hamburg, wir wählen ja zeitgleich auch noch unsere Bezirksversammlung. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass momentan keine Woche vergeht, in der man nicht hört, dass in Deutschland wieder Politiker oder Politikerinnen angegriffen wurden. Jüngstes Beispiel, letztes Wochenende, wir erinnern uns, eine Grünen-Politikerin in Göttingen ist ja von einem Mann gegen den Oberkörper geschlagen worden, 2-mal. Oder ich erinnere mich auch noch an den SPD-Politiker in Sachsen, der ja abends Wahlplakate aufgehängt hatte und dann von 4 jungen Männern krankenhausreif geprügelt wurde. Und da haben wir uns in den Konferenzen schon oft gefragt, wie oft passiert sowas eigentlich bei uns in der Stadt? Meine Kollegin Franziska Becker hat dieses Thema recherchiert und ist deshalb jetzt bei mir. Hallo Franziska.
Hallo.
Ja, wie ist das denn bei uns in Hamburg?
Ja, also ich würde sagen, da gibt es 2 Themen. Also einmal diese wirklich körperlichen Angriffe. Hier zum Beispiel ist mal eine FDP-Politikerin angespuckt worden. Oder ein SPD-Politiker hatte sich ja verletzt, als er sein Wahlplakat wieder aufstellen wollte. Und da hatte jemand eine Rasierklinge irgendwie angebracht. Ja. Aber zu Straftaten gehören auch vor allen Dingen Beleidigungen, Verleugnungen, Beschimpfungen dazu. Wenn also ein Mensch aus der Politik am Wahlkampfstand im Gespräch ist und sich dann plötzlich ein Passant vor ihm oder ihr aufbaut und eine Schimpftirade rauslässt. Das ist auch ein Angriff.
Okay.
Und davon gab es in diesem Jahr 15 Fälle. Die Zahl kommt von der Polizei. Und von solchen Fällen haben auch schon etliche Parteien hier in Hamburg erzählt. Und das ist wichtig, unter Angriff fällt eben alles, was Böses gesagt, geschrien, gemailt wird und natürlich ins Netz gestellt wird.
Ja.
Aber Tanja, nur mal so zum Vergleich. Im Jahr 2021 gab es laut Polizei 113 Straftaten gegen Menschen aus der Politik. Vorletztes Jahr dann 48 und vergangenes Jahr 88 Straftaten. Und in diesem Jahr sind es also bisher 15, aber da müssen wir natürlich mal sehen, wie es am Ende des Jahres aussehen wird.
Ja klar, also kann man zum jetzigen Wahlkampf keine verlässliche Aussage machen.
Wie sieht's denn mit Sachbeschädigung hier in Hamburg aus?
Ja, da geht's vor allen Dingen um Wahlplakate und die haben es wirklich nicht besonders gut hier in Hamburg. Alle Parteien in Hamburg berichten über Schmierereien und dass die Plakate umgekippt, überklebt oder kaputt gemacht werden. Die Polizei spricht von 104 Fällen. Naja, man denkt vielleicht, ach, so ein Wahlplakat ist immer irgendwie überflüssig, aber manche dieser Schmierereien wirken sehr, sehr brutal. Mhm. Wenn auf die Politikergesichter mit roter Farbe große Punkte gesprüht werden, die dann wie eine Schussverletzung aussehen und an denen die rote Farbe noch runtertropft wie Blut. Okay. Also das ist schon, solche Sachen sind schon echt heftig. Es wirkt jedenfalls alles in allem so, als sei der Ton rauer geworden. Es gibt eine CDU-Kandidatin, Emily Böversen, die ist für den Wahlkreis Othmarschen unterwegs. Mhm. Und die hat uns erzählt, von ihren 40 Wahlplakaten waren nach kurzer Zeit nur noch 2 heil. Alle anderen waren aufgeschlitzt, abgerissen, kaputtgetreten.
Dankeschön, Franziska. So. Das war's auch schon wieder für heute. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn gerne. Wenn ihr Anregungen habt, auch gerne her damit. Unsere E-Mail-Adresse, die steht in den Shownotes. Und damit verabschiede ich mich für heute. Würde mich freuen, wenn wir uns morgen wieder hören. Bis dann. Tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.